In der Wasserwirtschaft spielen nicht nur die betroffenen Unternehmen eine Rolle, auch die verschiedenen Behörden sind wichtiger Bestandteil der Szene. Eine Behörde, zu der die Wasserversorgungsunternehmen immer wieder vorsichtig rüberschielen, ist die Landeskartellbehörde im jeweiligen Bundesland. Insbesondere wenn es um Wasserpreise und Wasserkonzessionen geht, wissen die Wasserversorger durchaus, dass die ein oder andere Landeskartellbehörde ein Wörtchen mitzureden hat.
No H2O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.
Ich starte mal ganz ungewohnt in dem Podcast mit dem Satz: Herzlich willkommen zurück in unserer Podcast-Welt, liebe Frau Krater.
Ja, ich bin gerne noch wieder mal dabei.
Frau Krater, wir hatten uns ja beim letzten Mal in unserem Podcast schon ganz, ganz viel über Wasserpreise unterhalten. Einmal die Preisgestaltung der Wasserversorger gegenüber den Endkunden, dann die Lieferbeziehung zwischen den Wasserversorgern und den verschiedenen Themen und Fragen, mit denen Sie sich als Landeskartellbehörde Nordrhein-Westfalen beschäftigen. Und dabei haben wir aber ganz, ganz viele Themen nicht geschafft, über die wir auch noch reden wollten. Und ich sag mal, ein klassisches Thema, was wir noch ansprechen wollten, ist ja so das Thema Wasserkonzessionsverträge, aber auch so ein paar gesetzliche Entwicklungen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind und würde gerne da mitten reinspringen mit Ihnen und mit dem Thema Wasserkonzessionsverträge starten. Wasserkonzessionsvertrag ist ja eigentlich ganz schnöde ein zivilrechtlicher Vertrag zwischen Wasserversorgungsunternehmen und Gemeinde. Wie kommt es denn, dass die Landeskartellbehörde da ihre Fingerchen mit dem Spiel hat?
Ja, tatsächlich gibt es eine gesetzliche Grundlage dafür, nämlich der 31a Absatz 1 des Gesetzes über Wettbewerbsbedingungen. Und danach bedürfen Wasserkonzessionsverträge, um rechtswirksam zu sein, der vollständigen Anmeldung bei der Kartellbehörde. Und erst die Anmeldung löst die kartellrechtliche Freistellung vom Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen nach § 1 des eben genannten Gesetzes aus. Das hängt damit zusammen, dass die Wasserversorgung halt ein natürliches Monopol ist und man verhindern will im Sinne des Wettbewerbsrechts, dass Verträge unter der Hand gemangelt werden, die irgendwelche Nachteile für Bürgerinnen und Bürger beinhalten, insbesondere natürlich finanzieller Natur.
Und wenn jetzt so ein Konzessionsvertrag bei der Kartellbehörde angemeldet wird, wie muss ich mir das vorstellen? Was interessiert Sie da besonders? Was sind die Punkte, wo man hinguckt oder die geprüft werden durch Sie?
Also die kritischen Punkte, die eigentlich immer wieder aufploppen, ist eigentlich das Erste, ist überhaupt ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt worden? Das hat ein paar Jährchen gedauert, bis sich das in der Szene so durchgesetzt hatte, dass tatsächlich auch Wasserkonzessionsverträge dem Wettbewerb zugänglich sind. Und auch die häufig vertretene Auffassung, dass bei der jeweiligen Vergabe eine sogenannte Inhouse-Vergabe nach § 108 GWB möglich sei, ist in den wenigsten Fällen tatsächlich zutreffend. Also es gibt da ganz abenteuerliche Konstruktionen, die uns dann seitenweise vorgetragen werden, warum das in diesem Fall so sei, aber wie gesagt, das trägt in den seltensten Fällen. Dann ist auch immer wichtig, dass die ausschließlichen Wegerechte vergeben werden, dass zum Beispiel keine Eingemeindungsklausel vorliegt. Das wäre ja letztendlich so eine Art Vertrag zu Lasten Dritter. Also die Gemeinde vereinbart mit dem Konzessionsnehmer, dass, wenn die Gemeinde sich vergrößert, der Konzessionsnehmer dann auch das neue Gebiet versorgt. Ja, was ist denn dann mit dem Konzessionsnehmer oder dem Wasserversorger, der in dem eingemeindeten Teil Wasser versorgt? Also das wird dann meistens nicht mitgedacht. Und natürlich muss auch die Konzessionsabgabe korrekt vertraglich geregelt sein. Es gibt dazu Vorgaben, weil Konzessionsabgabenrecht ist ja Höchstpreisrecht, also gibt es dafür Vorgaben. Und das sind uralte Rechtsgrundlagen aus den 1940er Jahren. Wie gesagt, der Versuch, diese mal auf moderne Füße zu stellen, der blieb bisher unversucht sozusagen. Aber das sind letztlich die Vorgaben. Dann haben wir immer noch Diskussionen, und das ist eigentlich so der Knackepunkt, über die sogenannten Folgekosten. die je nachdem gegen das sogenannte Nebenleistungsverbot verstoßen. Also man darf lediglich vereinbaren diese Konzessionsabgabe und die Kosten, alle Kosten jeglicher Art können nicht vom Wasserversorger getragen werden, weil davon damit zu rechnen ist, dass der Wasserversorger das über die Preise sich wieder reinholt. Hier gilt es dann auf einen Interessenausgleich zwischen Kommune und Versorger zu achten und dafür Sorge zu tragen, dass eben halt nicht zusätzliche Folgekosten übernommen werden, die sich dann im Preis wiederfinden.
Nur zu meinem Verständnis, Folgekosten meint, also ich sag mal, alle sonstigen Kosten, die auf den Wasserversorger gewälzt werden können und nicht die Folgekosten, ich sag mal, im Sinne des Konzessionsvertrags, weil es ist ja Folgekosten, ist ja in den Konzessionsverträgen oft so ein feststehender Begriff, wenn ein Wasserversorger mit seiner Leitung einem geänderten Straßenverlauf folgen muss, dann wird oft von Folgekosten gesprochen, die meinen wir nicht. Die sind ja klassische Kosten, die letzten Endes mit dem Vorhandensein der Leitung zu tun haben, sondern Sie meinen mit Folgekosten, ich sag mal, dass das Drumherum, was mit der Konzession eigentlich nichts zu tun hat.
Ja, es geht dabei aber tatsächlich oft um zusätzliche Tiefbaukosten, zum Beispiel die Entfernung von toten Leitungen aus Grundstücken. Also das soll nicht so sein, dass die Kommune vom Wasserversorger verlangen kann, dass er ihr das alles unter der Erde alles ausräumt, sondern das gilt halt nur unter bestimmten Bedingungen. Oder auch zum Beispiel, was wir öfter mal haben, ist bei Grundstücksbenutzung, welche Kosten da anfallen, ob das Entschädigungszahlungen sein können und Ähnliches. Da müssen wir hin und wieder mal ein bisschen genauer hingucken, was da tatsächlich noch dem Wasserversorger in Rechnung gestellt werden soll.
Frau Krater, wenn wir über zulässige und unzulässige Nebenleistungen sprechen, da gibt's ja in den Vorgaben zu den Konzessionsabgaben entsprechende Rahmenbedingungen, die, ich sag mal, bestimmte Nebenleistungen als zulässig einordnen. Unter anderem ist da ja eben Thema Löschwasser und in diesem Zuge auch die Zier- und Straßenbrunnen, die der Wasserversorger der Gemeinde unentgeltlich, ich sag mal, aufstellen darf. Und wenn ich jetzt so an Zier- und Straßenbrunnen denke, da fällt mir was ganz anderes ein, nämlich, dass wir uns ja gerade in einem Prozess befinden in Deutschland, wo die Vorgaben der Trinkwasserrichtlinie aus Europa ja umgesetzt werden sollen beziehungsweise müssen im Bundesrecht. Und ein Thema, was hierbei passiert ist, ist ja ein Änderungsvorschlag zum Wasserhaushaltsgesetz, wo das Wasserhaushaltsgesetz so angepasst wird, dass die Trinkwasserbrunnen Teil der Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung werden sollen. Gute Idee?
Also das kann ich ja immer mit einem klaren Jein beantworten, weil grundsätzlich ist es natürlich eine gute Idee und aufgrund der Hitzesommer, die wir in den letzten Jahren erlebt haben und weiter erleben werden, auch erforderlich. Allerdings sehe ich die Zuordnung zur öffentlichen Wasserversorgung hinsichtlich der Finanzierung ziemlich kritisch. Man muss ja bedenken, wo werden denn diese Trinkwasserbrunnen überhaupt aufgestellt? Das ist in den Innenstädten und Ballungszentren. Und werden insbesondere dann von den Menschen genutzt, die in diesen Bereichen unterwegs sind. Das sind natürlich Einwohner der jeweiligen Kommune, aber auch Touristen. Und letztere beziehen ja nunmehr kein Wasser vom örtlichen Wasserversorger. Und hier stellt sich doch die Frage, insbesondere in touristisch stark frequentierten Orten wie München, Hamburg, Köln oder vielleicht sogar in Düsseldorf. Letztere werden ja auch von Kreuzfahrtschiffen angesteuert. Ob und warum die jeweiligen Einwohner mit ihrem Wasserpreis die überwiegende Nutzung durch Touristen bezahlen sollen. Ich habe nichts dagegen, das kann man so regeln, aber ich bin der Auffassung, dass der Fairness halber darüber diskutiert werden sollte und dies auch auf rechtlich einwandfreie Füße zu stellen ist. Und man sollte auch nicht von den Kommunen erwarten, dass die Wasserversorger diese Kosten einfach tragen. Insbesondere, wie von Ihnen gerade angesprochen, dass wir dann auch tatsächlich in der Diskussion über die unzulässigen Nebenleistungen stecken. Also mein Fazit wäre, Trinkwasserbrunnen ja, durchaus sinnvoll, aber eine transparente Diskussion über eine faire Verteilung der Kosten.
Kurze Nachfrage. Also rein von der Systematik her, ich sage, wenn der Gesetzgeber entscheidet, dass dieses Sonderthema Teil der öffentlichen Wasserversorgung ist, sind ja die Kosten, die daraus resultieren, Teil der Kosten der öffentlichen Wasserversorgung. In der Logik würden sie direkt durchgehen in den Wasserpreis. Ob das politisch sinnvoll ist, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ich finde, die Diskussion haben wir übersprungen.
Ja, und ich würde auch noch einen Schritt zurückgehen. Die öffentliche Wasserversorgung ist ja eigentlich erstmal Aufgabe der Kommune. Das heißt, die Kommune muss mit Wasser versorgen und natürlich auch die Kosten tragen. Und sie bedient sich dann, natürlich, weil sie das nicht alles selber machen kann, eines Wasserversorgers und überträgt diese ganzen Aufgaben, die sie originär hat, auf diesen Wasserversorger. Die Frage ist aber, welche Aufgaben hat der Wasserversorger tatsächlich, zu welchen Kosten zu übernehmen und wo bleiben diese Kosten hängen? Also so würde ich das auch diskutieren. Aber ich glaube, wir sind uns einig und gar nicht so weit voneinander entfernt, dass wir diese Diskussion mal transparent führen sollen, weil ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es auch wiederum Bürgerinnen und Bürger gibt, die in den Randlagen dieser Städte leben und sagen, ich fahre nie in die Innenstadt, ich brauche keine Trinkwasserbrunnen, warum soll ich das mit meinem Wasserpreis bezahlen? Ich finde diese Frage legitim und das sollte man offen kommunizieren.
Genau, in dem Moment, wo man es offen gelegt hat und sagt, okay, es ist eine bewusste Entscheidung, das dieser Aufgabe zuzuordnen, auch mit dieser Konsequenz. Und wenn dann aber eben in der Umsetzung die Gemeinde die Möglichkeit hat, das weiterzuwälzen, dann ist es vielleicht nicht schön, aber es ist so. Aber wenn wir die Diskussion vorher nicht geführt haben, wäre es ziemlich blind ins Verderben laufen und es wird wahrscheinlich ziemlich viele Diskussionen in den Gemeinde, in den Stadträten geben, sagen, wieso müsst ihr doch bezahlen? Und dann sind wir genau an dem Punkt, dass wir uns die Frage an der Stelle stellen müssen, wo sie eigentlich nicht hingehört, nämlich möglicherweise im kartellbehördlichen Verfahren.
Ja, und hinzu kommt ja auch, also es gibt ja Trinkwasserbrunnen, die sind Teil des Stadtbildes und das sind sogar Kunstwerke. Also in Köln gibt es so etwas und das ist auf den ersten Blick gar nicht als Trinkwasserbrunnen erkennbar. Hat eine Wahnsinnsstange von Geld gekostet, dieser Trinkwasserbrunnen in seiner Gestaltung. Und da stellt sich ja auch die Frage, müssen die Wasserkunden eine solche künstlerische Gestaltung eines Trinkwasserbrunnens über ihre Wasserpreise finanzieren? Auch das, finde ich, ist eine legitime Frage und Diskussion, die wir führen sollten. Das ist ja genauso, wenn wir als Kartellbehörde Wasserpreise prüfen und dann fragen, wie kommt es, dass ihr so hohe Kosten habt? Warum habt ihr so hohe Preise? Und wenn uns dann ein Wasserversorger sagen würde, ja, weil bei uns sind die Wasserleitungen, die in der Erde liegen, künstlerisch gestaltet und das ist halt was teurer. Dann würden wir sagen, das ist toll, aber das sind Kosten, die nun wirklich nicht erforderlich sind, um eine Wasserversorgung sicherzustellen und die zu wälzen, ist ein Problem. Und wie gesagt, wenn das aus der Erde rauskommt und man das sieht als Trinkwasserbrunnen, finde ich, muss man auch dieselbe Diskussion führen können.
Ja, ich glaube, das ist ganz spannend, weil man kann diese Diskussion auf der Stadtbildebene führen. Und ich sehe schon eine ganz andere auf mich zurollen. Es gibt ja auch dann die halböffentlichen Trinkwasserbrunnen, nämlich die, die im Rathaus in der Kundenanlage sind, wo ich sehe, naja, also da hat der Wasserversorger nun wirklich nichts mit zu tun, was in der Hausinstallation passiert.
Ja, da hat er aber das Pech, dass nach der, oder die Kommune das Glück, dass ja nach den entsprechenden rechtlichen Vorgaben die Eigenversorgung der Kommunen zumindest rabattiert ist.
Das stimmt allerdings. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Thema, mal wieder für mich so ein bisschen irritierend, weil es ist ja eigentlich ein klitzekleiner Baustein. Wir hatten uns im letzten Podcast unterhalten über Anpassung an Klimafolgen, da wird richtig, richtig viel zu tun sein und wir müssen uns aber auf einer rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen Ebene mit Fragen auseinandersetzen, wohin mit den Trinkwasserbrunnen, wie viele und was dürfen sie kosten. Also es ist schon so dieses, den richtigen Schwerpunkt zu finden, finde ich da schwierig.
Ja, es ist in der Tat richtig und wie gesagt, ich bin ja auch in der Abteilung für Energierecht in Nordrhein-Westfalen unterwegs und uns erreichen natürlich momentan sehr, sehr viele Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, die eben nicht mit Gas oder Strom heizen, sondern mit Pellets und Kohle und Öl und sich darüber beschweren, dass sie nicht entlastet werden. Dann gibt es die Beschwerdeführer, die sich momentan darüber aufregen, dass entgegen der Verordnungslage, die wir momentan haben, Kommunen Lichterfeste durchführen oder der Nachbar die Werbeanlage nach 22 Uhr noch eingeschaltet hat. Ja, sie gucken ganz irritiert, was hat das mit Wasser zu tun? Verstehe ich, was ich damit sagen will? Wir müssen diese Diskussion transparent und öffentlich führen, weil die Bürgerinnen und Bürger da sehr, sehr sensibel sind, was Kosten und ähnliche Dinge angeht. Da wird nichts unbeobachtet gelassen, das kann ich Ihnen versichern. Und deswegen sollten wir das an der Stelle auch transparent und offen kommunizieren.
Zu transparent und offen hätte ich noch ein Thema. Funkwasserzähler. Wir machen transparent und offen, was wir an Wasser verbrauchen. Das ist ja auch so ein Thema, wo man sich denkt, hä? Warum beschäftigen wir uns damit? Also ich sag mal so, das ist ein Thema, was die letzten Jahre erst dadurch hochkam, dass ja die Smart Meter im Bereich Strom und Gas eingeführt wurden, dass es eine Pflicht gab, intelligente Zähler zu verbauen. Und dann tauchte auf einmal im Wasser die Frage auf, dürfen wir das? Und ich stand da und dachte mir, hä? Ja, wieso sollten wir denn nicht intelligente Zähler verbauen dürfen? Wir müssen nicht. Das ist doch mal wieder der wesentliche Unterschied zu den Energierechtsleuten. Wir müssen wenigstens nicht, aber es ist ja nicht verboten. Und die AVB sagt, dass ich die Art des Wasserzählers auswählen darf. Also darf ich auch einen Funkzähler auswählen. So, und dann ging die Diskussion aber irgendwie vor ein paar Jahren los. Dann war die ein oder andere Behörde, die mehr im Datenschutz angesiedelt ist, damit auch befasst. Aber leider nicht alle Behörden in Deutschland, die sich damit auseinandersetzen mussten. Dann gab es die ein oder andere Ausweichbewegung. In Bayern wurde das Landesrecht angepasst für die satzungserhebenden Wasserversorger. Diese hatten auf einmal eine Möglichkeit, Funkwasserzähler Kraftsatzung zu verordnen, aber nur unter bestimmten zusätzlichen Voraussetzungen, was in Bayern zu einem, ich sag mal, Anwendungstohuwabohu geführt hat, wo wir gesehen haben, dass eine gesetzliche Regelung zu den Funkwasserzählern kontraproduktiv ist. Und ich weiß, ich habe von Anfang an ja die These vertreten, bitte regelt es nicht, wir haben doch alles. Die AVB sagt, wir dürfen und der Rest ist eine Frage des Datenschutzes, weil ich glaube, was vollkommen klar ist, dass der Wasserversorger diese Daten nicht abgreifen und verkaufen darf, dass der Wasserversorger hier aber auch keine Spionage bei seinen Kunden betreiben will, sondern die Wasserversorger wollen ja Funkzähler verbauen, um die Ablesung zu vereinfachen, um nicht mehr in die Wohnung rein zu müssen, um weniger Personal einsetzen zu müssen, wenn sie in die Zählerschächte müssen etc. pp. Und auf einmal war das ein Riesenthema mit unterschiedlichsten Facetten. Und als wir beide uns unterhalten haben, habe ich festgestellt, Mensch, Frau Krater und Funkwasserzähler, die weiß ja auch, von was ich rede. Und da schließt sich natürlich die Frage an, wie kommt's, dass Sie sich mit Funkwasserzählern auseinandersetzen als Landeskartellbehörde?
Einerseits, weil es natürlich auch hier ums Geld geht, ne? Nämlich bei der Installation der Funkwasserzähler, wer finanziert das? Und wir sind ja auch nicht nur für Energiekartellrecht, sondern auch für Energierecht zuständig, damit Teil der Landesregierung und auch mit politischen, strategischen Themen befasst. Und diese Rechtsfrage, die im konkreten Fall auf uns dann zukam, da haben wir uns dann zuerst einmal, wie es sich als Beamtinnen und Beamten gehört, die Zuständigkeit geprüft. Und uns dann auch überlegt, wo ist da der passende Regelungsort? Also es hat ja verschiedene Facetten, wie Sie schon zu Recht gesagt haben, nämlich eben halt auch einen datenschutzrechtlichen Aspekt. Und die Datenschützer sind tatsächlich auch in Nordrhein-Westfalen auf uns zugekommen und haben eben halt eine entsprechende bereichsspezifische Datenschutzgrundlage eingefordert. Und das ist ja grundsätzlich auch kein Hexenwerk, so etwas zu machen. Also dieses Argument, das verstößt gegen Datenschutz, ist ja so ein bisschen so ein Totschlagsargument, das man aber sehr schnell mit zwei Fragen aus dem Feld meistens schlagen kann. Nämlich erstens geht es um personenbezogene Daten. Dann muss man derjenige, der es vorträgt, schon mal kurz nachdenken. Und das Zweite ist, gibt es dafür nicht eine bereichsspezifische Rechtsgrundlage? Und wenn wir die nicht haben, dann machen wir die. Das ist kein Hexenwerk. Erster Punkt, personenbezogene Daten. Da hat ja dann auch das VG Cottbus sehr entspannt entschieden und hat gesagt, eigentlich ist es ein Ablesevorgang, der jetzt digitalisiert wird und sogar noch den Eingriff in Grundrechte verringert. Sie haben es eben schon angesprochen, indem man eben nicht mehr in die Wohnung geht oder in das Haus gehen muss, sondern einfach nur den Funkwagen vorbeifahren lässt. Und es ist eine reine Verbrauchserfassung, ohne dass irgendeiner weiß, wie viele Personen mit wie vielen Haushalten in diesem jeweiligen Haushalt leben. Also dieses Thema hat das VG Cottbus sehr elegant abgeräumt. Und dann kam natürlich auch das Argument, dass Sie noch gebracht haben, dass das ja eigentlich in der AVB Wasserversorgung die Möglichkeit besteht für Wasserversorger, die jeweilige Verbrauchserfassung auch vorzusehen. Und man dann sagte, das ist auch eine ausreichende Rechtsgrundlage. Und nach dieser heftigen Diskussion haben sich die Datenschützer erstmal komplett zurückgezogen, was ich ausgesprochen schade finde. Wir haben dieses Jahr im Juni, wie immer, unsere Abschlussveranstaltung gehabt in Nordrhein-Westfalen Wasserbenchmark und hatten dieses Thema auf der Agenda und haben die Datenschutzbeauftragten verschiedener Länder angefragt, natürlich auch in Nordrhein-Westfalen. Und kein Datenschützer war bereit, auf dieser Veranstaltung mit Wasserversorgern über diese Problematik zu diskutieren. Das finde ich auch ein bisschen bezeichnend. Kann man sich auch seinen eigenen Reim drauf machen. Aber die Problematik ist eigentlich nur hinausgeschoben und nicht aufgehoben. Und da wäre ich auch wirklich dankbar, wenn die Datenschützer sich damit wieder mit uns an einen Tisch setzen würden. Nämlich die reine Ablesemaschine kann ja nur der erste Schritt sein. Im Hinblick auf die Klimafolgenanpassung ist es meines Erachtens absolut erforderlich, dass wir ein Datenschutzprofil vorsehen in diesen Funkwasserzählern, die dynamische Tarife erlauben im Hinblick auf die Steuerung des Wasserverbrauchs über den Tagesverlauf, insbesondere in Hitzesommern. Die Verbrauchsspitzen sind bekannt bei Wasser in den Morgen-, Nachmittags- und Abendstunden. Und morgens wird Kaffee gekocht und geduscht, nachmittags gekocht, die Kinder gebadet und nachts der Rasen gesprengt. Und wenn Sie ein solches Verbrauchsprofil extern steuern wollen oder auch vielleicht Geräte wie Maschinen oder Waschmaschinen oder Spülmaschinen, dann brauchen Sie ein intelligentes Messsystem, das dieses auch steuern kann. Und dafür brauchen wir natürlich eine datenschutzrechtliche Grundlage, weil Sie damit ja auch Verbrauchsprofile erfassen könnten. Meine Idee ist hierbei, dass wir eine Regelung vielleicht versuchen zu installieren, die vergleichbar ist mit der Verordnung über die Verbrauchserfassung und Abrechnung bei der Versorgung mit Fernwärme und Fernkälte, die sowohl Anwendung auf die öffentlich-rechtlichen wie die privatrechtlichen Versorger findet, weil die Satzungsregelung, wie sie in Bayern getroffen worden ist, gilt nur für öffentlich-rechtliche Versorger, die Regelung in der AVB Wasser-V nur für privatrechtliche Wasserversorger, was letztendlich auch wiederum keinen Sinn macht, weil die Erfassung des Versorgungsprofils die gleiche Eingriffsintensität hat, egal ob ich öffentlich-rechtlich versorgt werde oder privatrechtlich. Und das ist so meine Idee, wie wir damit umgehen können, weil ich, wie gesagt, der Auffassung bin, dass wir auf jeden Fall die Funkwasserzähler weiterentwickeln müssen, noch intelligenter machen müssen im Hinblick auf die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und dafür brauchen wir datenschutzrechtliche Grundlagen. Wie gesagt, das ist kein Hexenwerk. Man muss sich halt nur mal intensiver damit befassen. Und wie gesagt, ich wäre da sehr, sehr dankbar, wenn die Datenschützer aus der Deckung kämen und wir da gemeinsam drüber diskutieren könnten.
Das heißt, Sie sind wirklich auch eine Anhängerin davon zu sagen, wir müssen die Wasserversorgung auch in ihrer Tarifsystematik, ich will jetzt nicht sagen umkrempeln, aber zumindest zukunftsfähig so ausgestalten, dass die Tarifsysteme mit den geänderten Rahmenbedingungen Schritt halten können.
Das hielte ich für sinnvoll. Also wie kann man Menschen anreizen, ihre Verhaltensweisen zu ändern? Und ich denke, das funktioniert eigentlich am besten über finanzielle Anreize, wie wir ja jetzt auch wieder versuchen, das bei Gas entsprechend zu steuern.
Ja, ich bin gespannt, weil ich finde auch, dass über finanzielle Anreize viel zu machen ist. Es ist natürlich auch wichtig, erstmal Verständnis für die Themen zu bekommen. Aber letzten Endes, wann setzt man sich mit einem Thema auseinander, wenn sich was ändert, wenn sich was tut und wenn es Geld kostet? Das ist vollkommen klar. Und da wird mit Sicherheit in der Zukunft sich noch einiges ändern und, glaube ich, auch ändern müssen. Und vor dem Hintergrund auch die Frage an Sie, wenn Sie jetzt so ein bisschen nach vorne gucken, was sind denn aus Ihrer Sicht Ihre Schwerpunktthemen in den nächsten Jahren, ganz allgemein oder auch mit Blick auf Wasser?
Also zu den Schwerpunkten des Bundes und der Landeskartellbehörden der anderen kann ich natürlich nichts sagen. In NRW betreiben wir gerade eine Marktuntersuchung zu gespaltenen Grund- und Ersatzversorgungspreisen bei Strom und Gas, um nochmal die Marktsituation Ende letzten Jahres bezüglich der Besonderheiten der hochlaufenden Gasmarktpreise und der Beschaffungssituation an den Märkten zu beleuchten. Hier wollen wir prüfen, ob tatsächlich der Vorwurf der Verbraucherschützer gerechtfertigt ist, dass hier sogenannte Mondpreise aufgerufen worden sind und sich die Versorger an den prekären Vertriebssituationen bereichert haben. Hier werden wir sicherlich den einen oder anderen Versorger mit Preisspitzen finden. Momentan ist es, denke ich, die kartellrechtliche Arbeit im Bereich Wasser nicht besonders abzusehen, da wir ja sowieso keine flächendeckenden Untersuchungen bei Wasserpreisen in Nordrhein-Westfalen machen. Was Gas- und Strompreise und auch Fernwärmepreise angeht, ist momentan die Marktsituation derart turbulent und volatil, dass man gar nicht in der Lage ist, einen Vergleichsmarkt zu eruieren, indem man dann Preise überprüft und möglicherweise feststellen kann, ob einer überhöhte Preise aufruft oder nicht. Also die derzeitige Marktsituation, finde ich, ist für Kartellbehörden, oder ich nehme das so wahr, für uns recht schwierig, weil wir gar nicht momentan seriös sagen können, wer ist jetzt teuer und wer ist nicht teuer.
Jetzt ist ja so, dass, ich sag mal, Strom und Gas oder insgesamt die Entwicklung des Energiemarktes sie ja doch sehr in Beschlag nimmt. Bleibt da überhaupt noch Zeit für die Wasserthemen?
Ja, ich kann Ihnen leider nur sagen, ja, es bleibt Zeit.
Hintergedanke. Verdammt.
Es ist eine Frage der Priorisierung und was uns da eben halt auch entgegenkommt, ist tatsächlich, dass wir beim Wasser anlassbezogen agieren, wenn wir auf Ansprache eben halt und aufgrund von Beschwerden. Insofern, das schieben wir noch ein und vor allen Dingen ist es so, da sind wir auch froh, wenn wir uns mal mit was anderem befassen können, nämlich mit der schönen Wasserversorgung und nicht mit den Katastrophen, die momentan an den anderen Märkten passieren,
was die Strom- und Gasentwicklung anbelangt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es Sie als Landeskartellbehörde gibt, die so offen mit diesen Themen umgeht und immer ansprechbar ist und sich auch mit den Themen auseinandersetzen will und interessiert ist, zu verstehen, was dahinter steht. An der Stelle vielen Dank dafür und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir wieder zu sprechen.
Sehr gerne, Frau Kramer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Das freut mich.
No age to O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.